herzlich willkommen zu einer neuen Schreibcast-Folge. Heute mit einem Gast, mit Dr. Andrea Klein. Andrea ist Dozentin, Coachin, Autorin. Und sie schreibt über das wissenschaftliche Arbeiten und Forschen, habe ich gelesen, genau, mit den Themen. Du gibst hochschuldidaktische Workshops für Lehrende und deine Themen sind Persönlichkeits- und Ich-Entwicklung, was ich super spannend finde tatsächlich. Und bist ja auch wie ich in dem Systemischen unterwegs, so mit deinem Coaching. Hast da so eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Führung und was natürlich, worüber wir auch immer mal wieder gesprochen haben hier im Schreibcast, ist auch ein Thema von dir, KI, also künstliche Intelligenz in der Hochschuldidaktik und im Lernen. Herzlich willkommen, ich freue mich total, dass du da bist.
Dankeschön, danke für die Einladung und ich bin sehr gespannt, an welchen dieser Themen wir jetzt vorbeikommen in unserer gemeinsamen Zeit.
Ich bin auch total gespannt. Ich könnte tatsächlich nämlich über jedes dieser Themen mit dir reden gerade. Und wir haben ja einen sehr breiten Schreibbegriff hier im Schreibcast. Für uns gehört ja alles mit dazu. Da fand ich gerade total spannend. Ich habe gerade angefangen, dein Buch zu lesen, Wissenschaftliches Arbeiten. Und diese Idee von dir, dass es ganz oft ein Naming ist. Ne? Wie benenne ich das, was ich gerade mache? Und wenn ich das, je nachdem, wie ich das benenne, desto leicht oder schwer fällt es mir eventuell, das auszuführen. Das fand ich total, fand ich sehr hilfreich, den Gedanken.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass das was ist, was Studierenden wirklich hilft, dass ich mir, glaube ich zumindest, noch ganz gut vorstellen kann, wie sich das aus deren Lebenslage und Situation anfühlt. Und ich hätte mir früher oft gewünscht, dass es solche Namen dafür auch gegeben hätte und deswegen versuche ich Studierenden da das zur Verfügung zu stellen.
Ja, für mich war tatsächlich auch meine eigene, also diese Schreibberatungsausbildung war für mich ein wichtiger Baustein im Studium, weil ich ganz anders angefangen habe zu verstehen, was ich da mache. Also irgendwann habe ich angefangen, gute Noten zu schreiben, aber ich wusste nicht warum. Und hatte jedes Mal wieder Angst, dass es dieses Mal kaputt geht. Ja, und ich habe gedacht, dass wir darüber, weil wir, war ja so, über welches Thema sprechen wir heute? Und da war die Idee, über diese verschiedenen Schreibarten zu sprechen, in denen du so unterwegs bist. Weil du publizierst ja viel Ratgeberliteratur, hast du gesagt. Da fühlst du dich zu Hause. Und du bloggst auch. Und du schreibst ja aber auch zum Beispiel immer mal wieder auf LinkedIn. Das ist so deine Social-Media-Plattform, ne? Hauptsächlich.
Genau.
Ja. Und das sind ja drei ganz verschiedene Arten. Und trotzdem taucht ja bei dir überall wieder dieses Thema auf. Also deine Themen ziehen sich ja durch. Und vielleicht schreibst du sogar auch für Workshop- und Vortragsvorbereitung.
Ja, das kommt schon einiges zusammen insgesamt.
Und das war so meine Kernfrage ist, würde ich sagen, würdest du sagen, dass, oder eigentlich habe ich mehrere Fragen dazu, habe ich ja gerade schon im Vorgespräch gesagt. Zum einen, würdest du sagen, dass es anders ist, die Beschäftigung mit einem Thema, wenn du darüber bloggst oder wenn du darüber publizierst über einen Verlag?
Auf jeden Fall. Also wenn ich mal so ein bisschen chronologisch anfange, dann war, abgesehen von ganz frühen Veröffentlichungen jetzt nach der Doktorarbeit, das Bloggen zuerst. Also damit habe ich 2015 angefangen und aus der Motivation raus, es kann doch nicht sein, dass niemand über wissenschaftliches Arbeiten spricht. Mhm. Also ich hatte das so gemerkt, dass meine Herangehensweise etwas anders ist als die der Leute, die so um mich rum waren zu dem Zeitpunkt und hatte aber noch kein Netzwerk von Menschen, die das ähnlich gemacht haben wie ich. Und ich muss darüber was schreiben und ich weiß noch ganz genau, wie ein Freund zu mir damals gesagt hat, ja, was wird das dann? Was hast du davon? Und wieso machst du das überhaupt? Was bringt dir das außer viel Arbeit? Und es hat total viel gebracht. Ja. Es hat mir Klarheit gebracht in manchen Dingen. Es hat dann über die Jahre hinweg so einen Austausch gebracht und natürlich auch Sichtbarkeit. Aber also, als ich damit angefangen habe, wusste ich ja noch nicht mal, dass ich mich selbstständig machen würde. Aber im Nachhinein hat es natürlich geholfen. Und also das war erstmal so von innen raus der Wunsch, ich möchte das jetzt mal irgendwie aufschreiben und nicht nur für mich, sondern hoffentlich liest das wer und denkt ähnlich. So, das war der Hintergedanke vom Bloggen und von da aus hat sich's in ungeahnte Richtungen entwickelt.
Ah, das ist spannend. Das heißt, das war ja auch vor deinen Workshops dann, die du dazu gegeben
Genau.
hast.
Also, so ein bisschen hatte ich schon angefangen damit, aber zu der Zeit habe ich wirklich zu 90% mit Studierenden gearbeitet. Ja.
Und wie war das für dich, so diesen das Anfangen mit dem Bloggen?
Am Anfang sehr seltsam, weil also du schreibst ja so ins Nix. Also potenziell jede kann das lesen, aber du weißt nicht, ob es überhaupt jemand liest und wenn ja, wer. Und dementsprechend war ich auch sehr aufgeregt, als sich zum ersten Mal jemand bei mir gemeldet hat und kommentiert hat und so weiter. Und also das war sehr aufregend. Und ich zu diesem Zeitpunkt war mir noch gar nicht so klar, dass es so eine große Schreib-Community gibt, weil ich komme übers wissenschaftliche Arbeiten. Und ich habe auch ganz lang in der Lehre gar nicht mal so arg übers Schreiben geredet. Also ich habe wahrscheinlich so den klassischen Anfang genommen, wie das viele Fachlehrende haben, die irgendwann mal wissenschaftliches Arbeiten lernen, und habe angefangen, über Zitieren zu sprechen und wie man so eine Arbeit in Formal aufbaut, etc. pp. Also die ganzen langweiligen Sachen eigentlich. Und mehr kamen dann halt Dinge dazu, die spannender waren. Und am Anfang war ich mir total unsicher, interessiert es die Studierenden überhaupt, wenn ich über einen Schreibprozess rede und solche Geschichten. Und dann hat sich das so ausgebaut. Und dann erst auch mit dem Bloggen kam so der Gedanke, hey, Moment mal, da draußen sind ja Menschen, die befassen sich eigentlich hauptberuflich mit Schreiben und Schreibdidaktik und sogar Schreibforschung. Und so kam ich da langsam dazu, habe auch Leute kennengelernt. Und das hat das Schreiben auch wieder verändert, weil plötzlich wusste ich ja, ich habe so eine gemischte Audience, also einerseits Fachlehrende, andererseits aber auch Leute, die ganz andere und vielleicht auch viel mehr Sachen übers Schreiben wissen als ich. Also das war dann so ein bisschen Spagat auch. Was war die Frage eigentlich nochmal?
Ich höre dir gerade ganz fasziniert zu. Ja, wie das am Anfang für dich war mit dem Bloggen. Ich finde diesen Spagat, den du gerade angesprochen hast, jetzt mega spannend, weil ich das jetzt gerade auf LinkedIn merke, ja, weniger merke, weil ich glaube, für mich ist LinkedIn eher die Idee, ein Netzwerk aufzubauen, also zu netzwerken und so mit Leuten in Kontakt zu kommen, die sich für dasselbe interessieren. Und ich merke das aber im Austausch mit anderen, die auch bei LinkedIn sind, dass die sagen, für die ist das ein Riesenspagat, dieses, für wen schreibe ich hier eigentlich? Also mache ich hier gerade Kundengewinnung oder mache ich hier gerade Netzwerken? Und
Ja.
dann gibt es den Wunsch der eierlegenden Wollmilchsau.
Ja, das kommt mir alles ganz bekannt vor.
Ja, und das ist natürlich total spannend, ne, dass es uns eigentlich allen so geht und darüber zu sprechen, letztlich wie in der Schreibdidaktik und in der Schreibprozessforschung immer wieder dasselbe darüber sprechen hilft. Schon alleine über diesen Normalisierungsmoment, ne, dieses, ach guck mal, den anderen geht das auch so.
Ja, ganz genau.
Genau, ich habe diese Frage auch gestellt, weil ich dachte, dass ich gemerkt habe am Anfang des Bloggens und dann witzigerweise auch am Anfang meines beruflichen Schreibens, weil ich ganz lange 10 Jahre in der Frühförderung aktiv war. Und da musste ich Berichte schreiben, ne? Für jedes Kind mindestens einmal im Jahr ein Bericht. Und ich fand es so schlimm, zu schreiben, ohne das zu belegen, was ich da behaupte. Das war so richtig so, ich kann doch jetzt nicht einfach sagen, dass das Kind keinen Ball schubsen kann. Oder dass das das und das behauptet. Und Bloggen ist ja eine ganz andere Art und Weise, sich dann mit Inhalt auseinanderzusetzen. Und weil du gesagt hast, du kamst eigentlich ja aus dieser Promotionsphase. Und es ist ja nun, würde ich sagen, eine stark wissenschaftliche Phase.
Ja, da waren aber noch ein paar Jahre dazwischen. Das hat bestimmt geholfen.
Ja.
Und also ich habe das auch eher als Befreiung empfunden.
Ja.
Zumal ich ja auch ganz viel Meinung auf dem Blog habe.
Ja.
Also, und da tut es mir manchmal regelrecht gut, einfach jetzt zu behaupten und zu argumentieren, ohne noch die Unterstützung von Quellen dazu ziehen zu müssen, in Anführungszeichen.
Das geht mir inzwischen auch oft so tatsächlich. Und jetzt hatten wir vorletztes Mal hatten wir eine Folge, da haben wir tatsächlich uns mehr Forschung angeguckt zum Handschrift, weil ich habe eine, also ich fand es immer spannend, ne? Leute behaupten immer, Handschrift ist so wichtig. Du musst mit der Hand schreiben, weil dann kannst du alles dir gut merken, dann ist alles so. Und ich dachte, ich hätte ganz gerne mal einen Beleg dazu. Wir haben dann Studien gelesen und waren so, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist hier und da Belegen auch dann, nicht Belegen auch wieder ganz befreiend, aber also es ist ja auch eine Mischung zwischen, ich meine, letztlich gibt es ja auch Erfahrungsempirie, ne?
Ja, ja, eben. Und also als ich dann teilweise wieder wissenschaftlich geschrieben habe, fand ich es auch ein bisschen störend. Also Mann, es ist doch klar, wozu jetzt an der Stelle ein Beleg, aber wenn du den halt weglässt, dann kommt es aus der Review wieder zurück und dann suchst du dann. Also nützt ja irgendwie nichts, ne?
Was aber auch ja total schön ist, weil du ja auch viel mit Studierenden arbeitest und die ja genau dieses Thema haben, ne?
Ja.
Wieso muss ich denn das belegen? Das ist doch klar. Aber ich finde das auch tatsächlich für die Zeit, in der wir uns gerade bewegen, ne? Auch diese, ja, manche Leute sagen diese TikTokisierung, ne? Ist es irgendwie ganz schön, auch auf sowas zu achten, ab und zu mit Belegen zu arbeiten und dieses wissenschaftliche Arbeiten und das Zitieren. Und wenn du da dir die Videos anguckst oder wenn du, ich habe auch, mein Partner gerade hat so einen Arbeitskollegen, der behauptet alles Mögliche. So in Telegram-Channels und so. So, gib mir doch bitte mal eine Quelle. Und dann geht der immer, der Arbeitskollege. Und in diesem, wenn man das damit anguckt, finde ich das auch irgendwie wieder, es ist so ein schmaler Grat, es ist irgendwie auch Demokratiearbeit gerade.
Ja, das ist lustig, weil also in wissenschaftlichen Kreisen wäre das ja die perfekte Gesprächseröffnung, zu sagen, ich habe hier da eine Quelle gelesen und die ist super spannend und was du gerade sagst, das wäre eher das Ende des Gesprächs dann.
Ja, durch genau. Die Quelle. Genau, das ist tatsächlich, ja, es ist sehr spannend. Ja, also das ist, würde ich sagen, nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich finde es auch echt hochspannend, dieses. Was macht das eigentlich mit Quellen arbeiten oder nicht mit und auch mal zu sagen, okay, das fühle ich aber gerade oder das glaube ich und das habe ich erlebt oder so. Ja. Und das heißt, um nochmal zurück zu diesen verschiedenen Schreibarten zu kommen, mit deinen Veröffentlichungen und diesen ganzen Ratgebern, die du geschrieben hast, die sind dann aus dem Blog entstanden?
Ja, das Witzige ist eigentlich, dass ich den Blog auch gestartet habe, weil ich gesagt habe, ich habe keine Zeit, ein ganzes Buch zu schreiben. Und dann saß ich wenige Zeit später da und habe einen Blog und ein Buch geschrieben. Also die Anfrage für das erste Buch kam über den Blog. Da hatte die Lektorin eben davon gelesen und hat mir eine Mail geschickt, und, ja, liebe Frau Klein, und haben Sie nicht Lust, einen Ratgeber zum wissenschaftlichen Arbeiten zu schreiben? Und ich habe erstmal gesagt, warum? Es gibt schon 500, brauche ich nicht auch noch mitspielen? Mhm. Und dann kam eben dieser Dreh mit der Software rein. Und da dachte ich, ja, okay, das ist clever, weil da gibt es wirklich, oder gab es zu dem Zeitpunkt eigentlich nichts, ja, außer mal, dass jemand ein Kapitel geschrieben hat in einem Ratgeber drin. Ach, und übrigens, es gibt Literaturverwaltungssoftware, und dann war es aber auch Ende mit Software. Und Dann habe ich das zugesagt und die anderen Buchprojekte kamen auch über den Blog. Und das meinte ich auch vorhin mit, ja, der hat mir Sichtbarkeit gegeben und hat zu vielen Dingen geführt, die überhaupt nicht intendiert waren. Und ja, plötzlich war ich in dieser Ratgeberszene.
Hast du dafür extra was gemacht? Hast du so SEO-Optimierung und so?
Nee. Gar nicht mal. Also das kam auch noch viel später und ist auch relativ rudimentär noch, würde ich mal sagen. Gar nicht. Das war dann mehr so Netzwerkaufbau. Also es hat sich irgendwie rumgesprochen, sagen wir es so.
Ich finde das hier spannend. Du arbeitest ja auch relativ wenig mit Bildern auf deinem Blog. Und das ist ja auch typisch Schreibende so. Es gibt, würde ich sagen, Menschen, denen fällt leichter diese ganzen Bildergeschichten und Leuten, die fällt einfach das Schreiben leichter. Und ich merke das bei mir manchmal, dass es so eine Blockade macht. Oh, jetzt brauche ich noch ein Bild dafür. Und wenn ich einfach
Genau.
nur mal so schreiben könnte, wäre das einfacher. Und inzwischen veröffentliche ich auch manchmal wieder einfach nur ohne Bild.
Ja, genau. So ging es mir ganz genau auch. Da habe ich dann irgendwann gedacht, so, okay, ist das jetzt der Dealbreaker sozusagen? Muss ich jetzt dieses Bild suchen und bevor ich ein Bild wird es nicht veröffentlicht? Und irgendwann wurde ich dann auch ungeduldig und habe mir auch gedacht, ach komm, das wird jetzt nicht so den Unterschied machen, ich mache jetzt einfach. Und das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt und jetzt gibt es eigentlich Bilder nur noch, wenn gerade die super Idee kommt oder es sehr, sehr einfach ist, ein passendes Bild zu nehmen. Und also meistens habe ich echt keinen Nerv dafür, ganz offen gesagt.
Hattest du am Anfang einen zeitlichen Rahmen, an den du dich gehalten hast mit deinem Blog? Jetzt reden wir doch mehr übers Bloggen, aber es ist
Naja,
okay.
also macht nichts. Das ist eine schöne Umformulierung der Aussage, dass ich im Moment kaum noch blogge. Nein, am Anfang, oh, ich hatte so einen strengen Redaktionsplan. Ich habe am Anfang auch wöchentlich veröffentlicht. Also keine Ahnung mehr, wie ich das geschafft habe. Dann bin ich irgendwann auf 2 wöchentlich gegangen und irgendwann kam auch noch dazu, ich mache eine Weihnachtspause und ich mache eine Sommerpause. Und dann kam monatlich und eine Weihnachtspause und eine Sommerpause. Dann war ich irgendwann so, sagen wir mal, bei 10 Artikeln im Jahr, was mir eigentlich zu wenig ist. Und dann so mit diesen ganzen Wirren von Corona, Lockdown und Homeschooling und überhaupt wurde es dann sehr unregelmäßig und davon habe ich mich noch nicht wieder so richtig erholt und bin noch nicht wieder in so einen strengen Rhythmus reingekommen. Aber eigentlich wäre es schon mein Wunsch, mindestens einmal monatlich was zu veröffentlichen. Das wäre total schön, aber klappt selten.
Ja, verstehe ich. Und diesen Redaktionsplan, das heißt, du hast dich irgendwie hingesetzt und dann für den nächsten Monat oder wie lange hast du das ausgearbeitet, dass du gesagt hast, über die Themen möchte ich schreiben?
Am Anfang war es ja super easy. Am Anfang, als quasi der Blog noch leer war, hatte ich so viele Ideen, was man jetzt nicht alles schreiben könnte. Und hier noch ein bisschen tiefer rein und das noch und hier noch mal eine Variante davon und so. Da musste ich mir nur überlegen, was jetzt eine sinnvolle Reihenfolge ist, was darf als erstes kommen und was muss noch ein bisschen warten. Und irgendwann, kann es nicht mehr genau sagen, wann kam der Punkt, an dem ich dachte, also ich fange an, mich ein bisschen im Kreis zu drehen. Und viele Themen habe ich schon. Und also das war nicht der Grund für die geringere Frequenz dann. Das kam schon ein bisschen vorher, aber das war schon mit auch ein Problem. Und dann kam dieses andere Problem dazu, was du vorhin ja gesagt hast, was eigentlich total schön ist, von verschiedenen Seiten auf dieselbe Sache schauen. Ich habe dann teilweise auch gar nicht mehr so richtig gewusst, was habe ich denn jetzt im Buch geschrieben und was auf dem Blog und dann später, was habe ich denn jetzt in dem ersten Buch geschrieben und was im zweiten und habe ich aus dem Blogpost schon LinkedIn-Post gemacht oder ist das jetzt ein neuer LinkedIn-Post und ich könnte mal noch einen Blogpost draus machen? Also hochgradig verwirrend dann auch irgendwann und so ein bisschen das Gefühl, wenn jetzt nichts passiert, muss ich weiter in meinem eigenen Saft schmoren. Ja.
Spannend, das habe ich auch manchmal, dass ich denke, Gott, hatte ich das jetzt schon auf LinkedIn, wo war das auf LinkedIn? Dann denke ich, okay, ich muss sortierter werden, ich muss eine Tabelle machen, ich muss das irgendwie, das ist aber überhaupt nicht meine Art. Irgendwie schreibe ich ganz oft aus dem Bauch heraus. Und das, also trotzdem gibt es so diesen Wunsch und zu diesem, ja, wöchentlich, weißt du, haben Dennis und ich gesprochen, hast gesagt, diesen Podcast wird es wahrscheinlich nicht geben, wenn wir den nicht zu zweit machen würden und es da so ein bisschen diesen sozialen Druck ja auch gibt untereinander. Also wir wollen den auch beides, natürlich, aber inzwischen treffen wir uns ja ganz oft so sonntags um 9 Uhr morgens oder so. Ja, ob wir das machen würden, wenn wir... Und wir haben glücklicherweise, wir sind ja auch sehr entgegengesetzt. Ich so, oh ja, am liebsten jede Woche. Und er, alle 2 Wochen, dann bleiben wir dabei. Das hilft halt auch total. Also dieses, wenn wir das alleine machen würden, und oh, weiß ich nicht, würde es wahrscheinlich schon nicht mehr geben.
Das ist bei mir anders. Da bin ich regelrecht froh drum. Also bei so Sachen bin ich tatsächlich gerne solo unterwegs. Mhm. Ich mag das auch sehr, dass ich das einfach, wann ich Lust habe, veröffentlichen kann. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch was mich, wenn man das überhaupt so sagen kann, weil das ist das System und so weiter. Und es muss ja auch so sein, was mich beim wissenschaftlichen Veröffentlichen dann stört, ja, dass da so viele andere noch was zu sagen haben und mitunter auch das letzte Wort haben und dass dann Sachen irgendwie vor 10 Monaten schon geschrieben wurden, aber immer noch nicht veröffentlicht sind. Das macht mich teilweise echt ein bisschen kribbelig, weil ich denke so, ey Mann, also gerade als wir zum Beispiel angefangen haben, auch über KI zu veröffentlichen, da willst du ja eigentlich, dass es echt aktuell ist. Und dann hingen manche Sachen da in der Schleife und nee, geht gar nicht.
Ist das nicht aber ist das auch etwas, was für dich auf die Verlagsbücher, also diese Ratgeber auch zutrifft? Weil das ja auch Deadlines und so?
Das geht erstaunlich schnell.
Okay.
Also, ich habe ja in verschiedenen Verlagen veröffentlicht und es gibt Unterschiede, wie schnell so ein Verlag nach der Manuskriptabgabe ist, aber insgesamt bin ich da schon positiv überrascht, dass das so wahnsinnig schnell geht, obwohl es ja eigentlich ein ganzes Buch ist. Was meiner Erfahrung nach einfach ewig dauert und also ist auch logisch, warum, sind halt Sammelbände.
Ja, klar.
Sammelbände sind fürchterlich. Und also ich kann mich ja auch nicht selbst da rausnehmen. Ich war bestimmt auch schon die Person, wegen derer es gestockt hat. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich immer die vorbildlichste Person auf dem Planeten bin, was das angeht.
Ja, darum geht's ja auch nicht. Aber ich hab ja auch noch was vergessen vorhin in der Vorstellung. Du bist ja auch Teil dieses VK Kiva.
Genau.
Was ja auch total spannend ist. Hat das was damit zu tun, dass es da auf diese Art und Weise schneller ging, Dinge über KI zu publizieren?
Wir wurden da ja ziemlich überrollt. Also wir haben ja schon lang bevor ChatGPT veröffentlicht wurde, unsere Arbeitsgruppe gehabt, die dann schließlich im VK Kiva gemündet ist. Und ich weiß gar nicht mehr wann, also ich glaube 2020 haben wir den Beitrag über Ethik und KI beim wissenschaftlichen Arbeiten geschrieben und bis er rauskam, war es glaube ich dann 21 oder so, also nagel mich nicht fest, ja, also es hat ewig gedauert. Und wir hätten bestimmt auch noch munter weiter solche Sachen publiziert, wenn nicht diese doofe Erfahrung gewesen wäre und wenn wir dann nicht so überrollt worden wären mit Workshop-Anfragen etc. Also davor war das ja einfach so ein bisschen spannendes Hobby, sich mit KI beim Schreiben zu befassen und was könnte das denn für die Wissenschaft bedeuten? Und Ende November 2022 wurde das ja dann sehr real. Und da war es für uns dann auch erstmal wichtiger, mit Leuten in Dialog zu treten, die sich das auch gewünscht haben und die nicht von vornherein gesagt haben, nein, das ist alles böse und wir müssen das verbieten. Zum Glück gab es ja da sehr, sehr viele Anfragen von Hochschulen etc., die sagen, ja, können wir mal bitte darüber reden, erklärt uns doch mal, was es damit auf sich hat und was das bedeuten könnte.
Ja.
Da ist das Publizieren doch ziemlich in den Hintergrund getreten und wenn, dann haben wir schon auch geguckt, dass wir Medien suchen, bei denen es einfach schnell geht.
Ja. Dann ist dieses, die langen Peer-Review-Prozesse, die ja irgendwie auch gut sind, aber trotzdem sind sie halt mühselig, ne?
Ja.
Weil aus, ich glaube auch, dass dieses Ehrenamtsmodell da natürlich auch ne, was dazu beiträgt. Okay. Mein Computer hat gerade gesagt, Hinweis wegen Datenschutz und Sicherheit.
Ja.
Okay. Das hat mich jetzt gerade kurz aus dem Konzept gebracht.
Wir waren bei Peer Review ist eigentlich eine gute Sache.
Es ist ja auch,
genau. Dinge in die Länge.
Ja, genau. Und das hat ja auch sicherlich was mit diesem Ehrenamtsmodell zu tun. Ich merke das jetzt auch, ich merke das natürlich auch selber, ne? Wenn ich dann diese Artikel bekomme und dann sollst du die lesen und dann haben sie irgendwie letztens die zweite Review-Runde vergessen und dann bin ich angeschrieben worden, so, eigentlich müsstest du das schon bis übermorgen machen. Sagst du das?
Schön.
Und ich so, einen Tag länger hätte ich gerne, bitte.
Oh Mann.
Das ist ein super Modell, finde ich, das Peer Review, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses Ehrenamtsmodell da auch durchaus mit zu beiträgt, dass es einfach dauert hier und da.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist ja in Verlagen, sind das ja angestellte Menschen, die das dann vielleicht ein bisschen schneller durchbringen.
Ja, könnte man ja hoffen. Andererseits haben die natürlich auch echt viele Projekte parallel.
Ja, das stimmt auch wieder.
Also ich stelle es mir auch nicht so richtig gut planbar vor, weil natürlich vereinbarst du die Deadlines mit den AutorInnen, aber wie viel Prozent sich dann wirklich daran halten oder jetzt nicht doch noch einen Tag oder eine Woche oder einen Monat oder so brauchen und dann bist du, glaube ich, als LektorIn nur noch am Jonglieren.
Das glaube ich auch. Ich habe tatsächlich mal eine spannende Schreibberatung gehabt mit einer Klientin, die so Schwierigkeiten hat, das Feedback von der Lektorin aufzumachen.
Mhm.
Also das ist dann irgendwann totale Blockade, schon alleine diese Mails zu lesen dann und so. Ja, bis hin zu dann das Ding aufmachen und mal gucken. Und dann am Ende feststellen, oh, so schlimm waren die Kommentare gar nicht.
Ah, der Klassiker.
Das verstehe ich total, da kann sich, glaube ich, eine große Blockade zu aufbauen.
Ich hatte in der Endphase von meiner Diss auch echt Probleme, diese Datei zu öffnen.
Mhm.
Also einfach, weil ich den Text schon so oft gesehen hatte, aber so ein bisschen diese Arbeit mit der Lektorin damals hat auch dazu beigetragen, weil damals war das erste Mal, ich kannte das ja vorher so nicht und nachdem du das Ding eigentlich fertig hast und du hast alles hinter dir, denkst du, ach, jetzt kann ja eigentlich gar nicht mehr viel kommen, aber ja, bevor das dann wirklich ein echtes Buch wird, kommt halt doch nochmal so einiges.
Ja.
Das war mir vorher nicht so wahnsinnig klar.
Das, wo du das schon ansprichst mit deiner Diss, das ist ja, finde ich, auch nochmal ein hochspannendes Kapitel, dass du ja über was völlig anderes deine Diss geschrieben hast, als du studiert hast. Wie kam das?
Also die einfache Antwort ist, dass ich mich sehr nach meiner Motivation und Lust und meinem Bauchgefühl richte, was ich überhaupt so tue.
Das sehr sympathisch.
War mir anfangs nicht so klar, aber zieht sich sehr, sehr durch. Und ich mag es einfach dann auch, wenn Leute außenrum sagen, ach nee, das geht doch nicht und das ist völlig unmöglich, Sachen dann trotzdem zu machen, wenn ich dieses Bauchgefühl habe, dass ich es aber kann und will. Also gibt ja dieses Rubicon-Modell und zu manchen Leuten sage ich dann einfach nur, ja, kannst aufhören, der Rubicon ist überschritten. Ich weiß schon, dass ich es tun werde. Ich habe ja so ein Studium, das gut und gern in die Brotlosigkeit hätte führen können, gehabt. Also Anglistik, Politik, Wissenschaft, Psychologie. Auch da wieder reine Interessensauswahl. Ist ja keine Kombi, die jetzt irgendwie einen besonderen Sinn ergibt. Hab dann ein bisschen gearbeitet und bin dann an eine Hochschule gekommen, an eine private, die auch eine Förderstiftung hat. Und da war ein Promotionsprojekt ausgeschrieben. Und ich habe das gesehen und habe zu meinem Kollegen, Schrägstrich Vorgesetzten, war so ein bisschen eine Mischung, gesagt, ach, da hätte ich Interesse. Ja, okay, ist aber BWL. Also, ja, okay, wird schon nicht so schwer sein. Und musste dann halt mit meinem potenziellen Doktorvater sprechen und der hat mir hinterher auch irgendwann gesagt, ja, ich habe das schon gemerkt, sie kriegen das hin und dann habe ich sie gern aufgenommen, auch wenn sie nicht BWL studiert haben. Und so hat das alles seinen Lauf genommen.
Das ist spannend. Das ist eigentlich also auch was sich bei dir sehr durchzieht, ist dieses, es läuft viel über Netzwerk und über einfach mit Menschen sprechen und sagen, da habe ich Lust drauf und dann.
Ja, damals war ich aber noch sehr viel schüchterner und zurückhaltender. Also das war quasi Glücksgriff, dass das da so geklappt hat.
Ich habe mich ja auf ein paar Stellen beworben und ich habe jedes Mal gedacht, ah, dieses von außen kommen, ne, und sich wieder auf so diese Uni-Stellen zu bewerben, ohne dass du da jemanden hast, der dich schon in diesem Kontext kennt, ist so, ja.
Ja.
Schwierig. Schwierig.
Ja. Ja.
Naja. Wird schon.
Ja, also das eine ist so, das Netzwerk dann zu haben, was es leichter macht. Das andere ist aber auch so diese eine Person zu haben, die einem das zutraut und an einen glaubt. Und das habe ich jetzt wiederum in die Arbeit mit den Studierenden gezogen, weil es gibt ja oft Studierende, da merkst du, die können das einfach, aber sie glauben sich selbst noch nicht, dass sie es können. Und da versuche ich dann, diese eine Person zu sein.
Boah, krass. Was für eine Motivation. Ja. Wow.
Ja.
Glaubst du, dass an der Stelle auch, es hat jetzt wenig mit Schreiben zu tun, aber die Frage interessiert mich jetzt trotzdem, dass da diese systemische Coaching-Ausbildung von dir mit reinspielt?
Bestimmt, bestimmt. Also für mich hat die nochmal sehr viel geändert. Ich habe, bevor ich die angefangen habe, gemerkt, an manchen Stellen komme ich irgendwie nicht so weiter in der Arbeit mit anderen Leuten und konnte das aber überhaupt nicht benennen, woran das eigentlich liegt. Und dann ist mir da auch erstmal klar geworden, okay, man tut gut dran, nochmal so ganz konkret aufs Menschenbild und Weltbild zu schauen und auf die eigenen Annahmen und Werte etc. Und wenn es jetzt mehr ins Tun reingeht, dann also sage ich hoch und runter immer wieder, passende Fragen zu stellen, ist einfach eine Kunst, ja. Und das hat da angefangen und war unglaublich wertvoll. Und deswegen, also da hat sich viel bewegt während dieser Ausbildung und danach natürlich auch noch. Und ich bin auch super froh, dass ich das zum Beispiel, das ist wieder so ein Buchprojekt, das über den Blog kam, in dieses Buch mit Freude lernen einfach mal gießen konnte, weil die Arbeit da dran hat für mich auch einfach Dinge nochmal ja, zusammengefasst, verdichtet und so.
Die Arbeit an dem Buch?
Ja.
Inwiefern hat die Arbeit an dem Buch das bewirkt?
Na, wenn du wirklich Sachen hinschreibst, musst du dich, oder also ist zumindest mein Ansatzpunkt, schon nochmal vergewissern, ob das alles so stimmt, ob auch andere Leute das so sehen oder ob das nur meine ganz eigene Konstruktion oder vielleicht auch Missverständnisse sind. Mhm. Und deswegen bin ich da auch einfach nochmal in manche Sachen ein bisschen tiefer rein, um sie dann wieder einfach schreiben zu können. Also das sagen ja viele, dass ich Dinge einfach auch zugänglich machen kann. Mhm. Und also mag ich auch sehr. Mhm. Und das war da nochmal wichtig bei dem Buch, einfach nochmal zu schauen, okay, was ist denn jetzt wirklich das Allerwesentlichste, was man zum Beispiel über Konstruktivismus wissen könnte, wenn man noch nie davon gehört hat und wenn man aber so ein Hauch weit offen dafür ist, sein eigenes Denken mal zu hinterfragen. Was sind so die Basisinfos, die man haben muss, damit man diese Tür weiter aufstoßen kann.
Was würdest du sagen, wie gelingt dir das? Diese also Konstruktivismus ist ja einfach ein krass komplexes Feld, das so zu auszudrücken, dass Menschen das verstehen und auch, was bei dir ja auch eine krasse Zauberkraft ist an deinem Schreiben, ist, dass das auch Lust macht, das zu lesen.
Ja, puh, keine Ahnung, wie gelingt mir das? Also vielleicht nicht ganz so eine Antwort, die zum Nachmachen einlädt, aber ich glaube, ich bin einfach auch sehr ungeduldig. Mhm. Zugänglich machen und Sachen einfach ausdrücken ist ja die eine Seite, mhm, und der korrespondierende Vorwurf auf der anderen Seite ist ja manchmal so, oh, Frau Klein, viel zu oberflächlich. Mhm. Ja, und also ich gehe super gern in die Tiefe, aber ich habe so viel Interessen in meinem Leben, dass mir irgendwo dann auch die Zeit fehlt, bei allen Themen in die Tiefe zu gehen, und deswegen interessiert mich das einfach sehr, genau zu diesem einen Punkt zu kommen, wo ich sage, so bis hierhin noch nicht weiter. Mhm. Und dann muss gut sein, das reicht jetzt. Und bei Bedarf kann ich oder die Person, die es liest, selber noch mal tiefer einsteigen. Mhm. So, also Ungeduld und Oberflächlichkeit sind meine Werkzeuge.
Ungeduld bedeutet, das bedeutet ja auch dieses, also was du gerade beschrieben hast, bedeutet ja aber auch, dass eine Fähigkeit, auf so einen Punkt hinzuarbeiten und das auch hinnehmen zu können, ne? Das, so mache ich das jetzt. Ich arbeite mit einer Klientin, das ist total spannend, die schafft, aus allen Sachverhalten, die sie machen möchte, da 5 Seiten Abhandlung drüber zu schreiben. Mhm. Und die, ja, dieses, das mal, ich lese das und denke, ich könnte das auch in einem Absatz schreiben. Das ist ein Vorwurf, der mir ja ganz oft schon entgegengebracht wurde, ich schreibe zu kurz. Mhm. Ich denke, ja, aber, also gerade wenn ich jetzt SEO finde, dass ich ein bisschen länger schreiben könnte in meinem Blog. Ich mache das dann immer bis zu der SEO-Grenze von Yoast und dann ist auch gut. Und, aber das liest ja auch keiner mehr, wenn ich, keine Ahnung, 3 Seiten schreibe in einem Blogbeitrag. Und, aber das ist ja, was du jetzt beschreibst, das auch noch in einem Buchformat, das so auf den Punkt zu bringen, das ist ja eine hohe Kunst, finde ich.
Ja, also ich kenne das. Mir sagen auch manchmal Leute, ich müsste die Dinge doch noch ein bisschen ausführen. Also jetzt nicht bei den Büchern oder so. Ich glaube, die stehen ganz gut für sich und haben auch so eine gewisse Binnenlogik, das wurde mir mal gesagt. Öfter dann auch in der mündlichen Kommunikation oder so bei Messenger schreiben oder so. Das ist halt sehr komprimiert und lädt auch durchaus zu Missverständnissen ein, weil ich nicht alle 5 Gedankengänge, die da zu einem gewissen Punkt geführt haben, noch hinschreibe. Mhm. Und da glaube ich, wenn ich da manchmal ausführlicher wäre, könnte ich mir die ein oder andere Schleife sparen. Und ansonsten, mir fällt Kürzen zum Beispiel auch total leicht. Also wenn jemand so einen sehr ausführlichen Text hat und möchte, dass der dann auf eine bestimmte Zeichenbegrenzung oder Wörterzahl passt, kann man mir geben, mache ich völlig schmerzfrei.
Ja, meistens.
Und das Gegenteil wird mir super schwer fallen.
Ja, genau. Meistens fällt mir das auch deutlich leichter. Wir haben letztens auch hier im Podcast nochmal erzählt, Dennis und ich haben zusammen, und da haben wir, glaube ich, beide noch studiert, ja, da haben wir beide noch studiert, einen Artikel geschrieben für Josh mit 6, insgesamt waren wir 6. Mhm. Und das auf Englisch. Es ging so um internationale Peer-TutorInnen-Vernetzung. Und das war, da war Kürzen ein Prozess. Das war so richtig dieses Kill Your Darlings-Ding. Das ist so, aber ich habe den doch geschrieben. Ich glaube, der Absatz bringt es aber auf den Punkt.
Nein.
Genau.
Weg damit.
Und das ist so, dann dem Prozess zu vertrauen und am Ende zu sagen, nee, jetzt so wie dieser Artikel geworden ist, ist der genau richtig geworden. Richtig krass. Aber es brauchte den Prozess, ne? Es brauchte das richtig wie viel damals noch, es war noch eine Zeit, wo wir mit Google Hangouts und wir haben ganz viel mit dieser Google Plus Community gemacht in dem Bereich. So, und haben dann, oh, wie viel Hangouts wir dazu hatten und das doch nochmal und nochmal und nochmal. Das war ein krass anspruchsvoller Prozess.
Ja, das klingt so. Wow.
Aber, also, es hat mir total Spaß gemacht. Ich schreibe ja total gerne so. Ich mache auch gerne Projekte alleine, aber ich habe so diese Co-Writing-Geschichten zusammen mit anderen Artikeln zu schreiben, finde ich enorm bereichernd. Tatsächlich. Wow, wow. Oh je. Ja, ich höre schon, ich höre einen Hund bellen. das ist Wohnprojektleben. und würdest du sagen, also bestimmt, also sage ich jetzt mal nicht, würdest du sagen, sondern wie ist denn dein Schreibprozess anders, wenn du einen Blogbeitrag schreibst oder wenn du ein Buch schreibst?
Also so manche Unterschiede liegen ja irgendwo auf der Hand. Der Blogbeitrag ist kurz und knackig und kann, wie vorhin gesagt, so einfach super schnell veröffentlicht werden. Und bei einem Buch, ja, auch Absprache nötig und Vorausplanung und doch ein bisschen Literaturrecherche etc. Ne? Und das beeinflusst dann auch mein Schreiben so vom gesamten Ding. Also beim Blogbeitrag, wenn ich wirklich gerade so einen ganz starken Impuls habe, irgendwas, was unbedingt jetzt raus muss, kann es auch schon mal sein, dass ich den quasi in einem Rutsch schreibe, dann liegen lasse, am nächsten Tag nochmal drüber gehe und dann, weil okay, in der nächsten Runde wird er veröffentlicht oder bei irgendwelchen Sachen, die mir so ein bisschen heikler, kritischer vorkommen, gibt es natürlich auch Feedbackschleifen. Und dann ist aber auch gut, ne? Dann ist der schon weg und dann merke ich beim Schreiben, wie ich einfach so mit dem Denken schreiben kann und einfach mal so da vor mich hin tipp, manchmal auch ziemlich schnell und ohne zu stoppen und so. Und dann ist der Text schon da. Und bei so einem kompletten Buch passiert mir das phasenweise. Also ich habe so einen ziemlich starken Hang zum Patchwork-Schreiben. Ich arbeite halt an verschiedenen Stellen von so einem Buch. Ich schreibe es nicht von vorne nach hinten. Und das ist ja auch ähnlich. Ja, da schreibst du ja auch mit dem Denken und suchst dir die Stelle aus, wo jetzt gerade der Flow stattfindet. Und führt aber natürlich auch dazu, dass es später nochmal deutlicher überarbeitet und angepasst werden muss. Das ist beim Blogartikel natürlich dann weg, wenn der für sich alleine steht. Also ich glaube, der Unterschied in den Schreibroutinen ist nicht so groß wie der Unterschied in den Überarbeitungsroutinen. So könnte man es, glaube ich, sagen.
Aber machst du das Patchwork-Schreiben auch bei einem Blogartikel oder schreibst du den Blogartikel von vorne nach hinten?
Also kommt schon auch vor, dass ich da patchworkig vorgehe, aber dadurch, dass sie nicht so lang sind, fällt es mir unter Umständen gar nicht mal so auf, dass ich das sozusagen als einzelnen Patch sehen würde überhaupt. Ja. Also ist aber auch bezeichnend wahrscheinlich, weil ich glaube, ich habe noch nie außer in der Schule damals so wirklich von ersten bis zum letzten Wort so der Reihe nach geschrieben. Also ich bin sowieso auch so immer mit Mikrosprüngen beschäftigt.
Ja, es ist spannend, ne, dass wenn du jetzt wieder sagst mit der Schule, dass in der Schule ja oft irgendwie suggeriert wird, dass das die richtige Art und Weise des Schreibens ist, dieses von vorne nach hinten.
Ja.
Und dass es aber für ganz viele Leute überhaupt nicht zutrifft.
Richtig.
Wir haben übrigens letztens darüber gesprochen, ganz interessant, inwiefern sich das ändert, wenn wir mit textgenerierenden KIs schreiben. Weil das ja eigentlich, also du kannst, glaube ich, verschieden nutzen. Also müssten wir sozusagen diese ganzen Schreibtypen beziehungsweise Schreibstrategien, Dinge im jetzt schreibdidaktischen Bereich nochmal überdenken, wenn mehr textgenerierende KIs mit in den Prozess eingebunden werden. Und Dennis hatte von einem Workshop erzählt, wo die also quasi so ein vierseitiger Prompt reingegeben wird. Mhm. Das ist so, wie spannend, dass nochmal dieses planende Schreiben eine ganz andere neue Bedeutung bekommt über das Prompting.
Ja, also ich habe mir da auch schon Gedanken gemacht, aber die sind noch nicht so wahnsinnig ausgereift. Ich habe das jetzt in den letzten paar Workshops, die ich gegeben habe, mal so ein bisschen versucht, also auch hier wieder Naming in Begriffe zu fassen. Mhm. Und habe so Modus Null ohne KI, also so voll 2022, ja, so die klassische Herangehensweise. Und dann gibt's noch Modus 1 und 2, kann ich gleich erklären. Und Modus 3 ist halt ausschließlich KI und das ist der, den ich halt komplett ablehne, weil es ergibt keinen Sinn, Sachen ausschließlich von KI schreiben zu lassen im wissenschaftlichen Kontext. So, und dann gibt's noch Modus 1 und 2 und da ist die Überlegung so, einmal erst konventionell drangehen und dann hinterher noch eine KI-Schleife drehen. Also so zum Beispiel, ich suche jetzt meine Literatur mit einer klassischen systematischen Recherche und gucke dann mit KI-Tools, ob ich noch irgendwas übersehen habe oder bestimmte Dinge unausgewogen sind oder so. Und Modus 2 wäre die umgekehrte Herangehensweise. Ich fange mit KI an und gucke dann, was das Konventionelle noch zu bieten hat. Und da haben meine Teilnehmenden dann ziemlich schnell auch immer gesagt, ja, nee, eigentlich ist es Modus 1 bis 2. Eigentlich wechselt man doch dauernd hin und her irgendwie und das ergänzt sich gegenseitig. Und also irgendwie so entweder parallel oder iterativ eben. Mhm. Also dass beide Herangehensweisen die ganze Zeit präsent sind.
Ich finde es für mich gerade spannend. Also ich bin auch so eine Patchwork Schreiberin und finde es für mich gerade spannend, dass ich das quasi zwischendurch als Austauschpartner nutze. Also dieses immer mal wieder was reingeben, dann neue Idee, dann wieder raus, dann wieder KI zu, dann wieder so. Und dass mir auch, deswegen frage ich mich gerade, ob es dieses 3 gar überhaupt gibt, weil bei mir passiert ganz viel Denken schon im Prompting. Also ja, selbst logisch, wenn der nur 2 Worte enthalten würde, ist das die Frage, was will ich ja eigentlich daraus haben? Und insofern ist die Frage, gibt es das nur KI überhaupt, solange wir keinen Chip im Gehirn haben und das sozusagen direkt überträgt? Was dann doch ein Prozess ist, von dem ich hoffe, dass der zumindest nicht so schnell kommt.
Der Hintergrund, warum dieser Modus 3 bei mir überhaupt vorkommt, ist, dass ja manchmal so bei den Workshop-Teilnehmenden, bevor wir überhaupt anfangen, die Idee da ist, ich krieg jetzt mal 5 Tools, ich schmeiß oben meine Idee rein, wie unausgearbeitet und roh die noch sein mag. Und wenn dann die Aneinanderreihung der 5 KI-Tools das fertig hat, dann kommt mein 10-Seiten-Text raus. Ja. Mhm. Und so ist es ja noch nicht und wird hoffentlich auch nicht sein. Und wenn es so sein könnte, bin ich aber immer noch nicht dafür, dass wir es tun. So.
Ja, das ist spannend. Also dann wäre Modus 3, ja, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, eher quasi das, was Menschen denken, wie das mit KI funktioniert, die sich damit noch nicht beschäftigt haben.
Genau, ja.
Also Bild-Zeitungs-KI-Denken, sozusagen.
Ah, ja.
Ja, das ist... Da habe ich tatsächlich, was glaubst du, wieso ist es über ChatGPT so krass geboomt? Weil es gibt ja auch andere Tools, es gibt schon, ich weiß, es ist ewig her, dass wir, also ich habe eine Freundin, die arbeitet in diesem Computerlinguistikbereich. Und also es ist ewig her, dass wir zusammensaßen in Hamburg an einem Tisch und gesagt haben, eigentlich sind diese Tools inzwischen schon so weit, dass sie so Sportnachrichten, und das ist bestimmt schon 10 Jahre her, dass sie Sportnachrichten verfassen können. Also kleine, ne, so irgendwie das Spiel ist passiert und dann könnten diese Tools, konnten da eigentlich schon diese kurzen Zeitungsartikel, HSV hat wieder verloren, schreiben. Wieso kam dieser krasse Boom? Ist es Marketing oder ist es, weil es so einfach wirkte? Ich meine, die anderen sind ja auch nicht so viel schwerer.
Ich glaube, es ist einfach so aus diesen Nischen rausgekommen. Also, wenn du vorher nicht im Journalismus tätig warst, dann warst du so, ja, okay, du könntest, wenn du dich dafür interessierst, irgendwie bestimmt in Erfahrung bringen, wie diese Tools heißen und irgendwer wird dir bestimmt einen Zugang verschaffen. Oder du bist jetzt der klassische Computer-Nerd und hast sowieso schon ganz viel damit zu tun, ja. Und dann mit ChatGPT war es aber plötzlich einfach, ja. Du musstest dich da einfach registrieren und dann konntest du loslegen und die Schwellen sind da, glaube ich, einfach weggefallen.
Ich fand das mega spannend mit diesen Diskussionen, dass Schreiben in der Öffentlichkeit auf einmal ein Thema wurde und auch Schreibprozesse auf einmal von allen diskutiert wurden. Ich dachte, also eigentlich ist es total spannend, was das auch für die Schreibprozessforschung macht, dieses Tool mal auf einer ganz anderen Ebene, weil das hat auf einmal einen Öffentlichkeitsdiskurs bekommen. So.
Ja. Das ist ja auch das Schwierige gerade. Also in meinen Workshops merke ich, ja, alle wollen über Schreiben mit KI reden, aber über Schreiben ohne KI wollten sie halt vorher nicht reden. Deswegen machen wir jetzt sozusagen alles auf einmal, ja.
Genau.
Und dann sage
Ah,
ich auch
ja.
immer, ja, so ganz ehrlich, vorher hat es vielen, ich sage dann immer uns, und ich habe da einfach nur ja ein paar Jahre Vorsprung. Es hat uns keine schlaflosen Nächte beschert, wie wir jetzt den Studierenden Schreiben beibringen. Das haben die Studierenden ja mit sich selbst ausgemacht. Ja, das Leid war ja bei den Studierenden. Da habe ich auch mit Katharina und Till von Unconditional Teaching damals ausführlich drüber gesprochen. Das war, glaube ich, vor ChatGPT. Da ging es um solche Themen. Ja, welche Lehrenden hat das denn großartig interessiert, ja? Und das finde ich das Schöne jetzt. Jetzt kommt man darüber ins Gespräch und ja.
Es ist halt auch eine mega Chance, auf einmal sowas wie wissenschaftliches Arbeiten, ich sag jetzt mal, sexy zu diskutieren. Weißt du, wenn du es auf einmal über KI aufhängst, da kommen alle und wollen das. Und dann kannst du ja aber trotzdem auf einmal darüber reden, über, ich meine, Ethik im wissenschaftlichen Arbeiten war auch vorher wichtig, die Frage.
Klar.
Wie nutze ich einzelne Tools, war auch vorher wichtig. Und welche Stufen durchlaufe ich? Ich fand das ja immer total spannend, über Zitationen zu reden, weil ich finde, das sind ja so ein bisschen so Benimmregeln, ne? Ich komme ja auch nicht in ein Bewerbungsgespräch und lege erstmal meine Füße auf den Tisch. So. Und jetzt bekommt es aber eine neue Attraktivität. Und das finde ich auch ein großes Geschenk, was da gerade passiert. Tatsächlich nochmal, glaube ich, für die deutsche den deutschen hochschuldidaktischen Raum. Wobei ja spannenderweise der hochschuldidaktische Raum erheblich weiter ist als der schreibdidaktische Raum mit diesem Thema.
Wieso meinst du?
Das ist in dem. Also ich weiß es tatsächlich gar nicht, aber Dennis meinte das letztens, dass in dem Bereich der HochschuldidaktikerInnen sich viel mehr Menschen schon mit dem Thema KI auseinandergesetzt haben, als im Bereich der SchreibdidaktikerInnen. Also wenn du die so voneinander trennen könntest, die Gruppen, ne?
Okay.
Aber das finde ich total spannend. Könnte mir vorstellen, dass es was mit Angst zu tun hat. Also so, dass wenn es nur um Schrei, also, ne? Aber es ist nur eine Hypothese, so kann ich. Und auch nur eine sehr subjektive Beobachtung.
Ja, was glaube ich auch vieles hindert, ist so ein Entweder-oder-Denken, ne? Dass man
Ja.
sagt, aber das ganz undigitale Schreiben ist ja so wertvoll, sage ich ja auch,
Ja.
ja. Aber also ich möchte es halt nicht entscheiden müssen. Also es gibt sowohl als auch. Also Punkt, fertig. Warum sollte ich mit dem undigitalen Schreiben aufhören, nur weil jetzt mehrere digitale Möglichkeiten am Start sind? Also erschließt sich mir nicht.
Ja, es ist spannend, ne? Es gibt ja. Es ist, ich war ein großer Citavi-Fan ganz lange, bevor ich angefangen habe, Apple zu benutzen. Und da haben ganz viele Leute immer zu mir gesagt, ja, aber mit dem Zettelkasten hat es ja auch funktioniert. Ist
Ja,
so,
und?
ja, und für mich funktioniert Citavi gut. Ich liebe meine Zitate. Ich habe wirklich einfach wirklich akribisch Zitate abgetippt und gesammelt. und konnte dann mit meiner Zitatebibliothek ganz schnell Artikel oder Hausarbeiten oder alles Mögliche schreiben.
Ja, ich mag es auch total gern. Also ist ja auch.
Das entspricht meinem Eichhörnchen schreibnaturell.
Ja, ist ja auch fast täglich in der Nutzung.
Citavi?
Ja.
Ich bin auf Zotero umgestiegen wegen Apple.
Und aber das hat ja auch stark aufgeholt, das kann ja mittlerweile auch total viel.
Ja, genau, ich bin auch nicht so richtig, also ich merke, ich fremdel noch ein bisschen. Also wir freunden uns an, aber ich fremdel noch.
Naja, du weißt ja Bescheid über frühkindliche Entwicklung. Genau. Du weißt ja, was als nächstes kommt.
Genau. Ja, jetzt hast du schon ein bisschen was über deinen Schreibprozess erzählt. Ich würde da gerne noch einmal drauf zurückkommen, wenn ich darf. Okay. Also, du hast erzählt, also bei dem Blogartikel habe ich zumindest jetzt gehört, du tippst es eigentlich direkt rein in den Computer. Gibt es da für dich einen Unterschied zu Büchern, die ja längere Projekte sind, dass du irgendwie mehr handschriftlich arbeitest zwischendurch oder dass du mehr Mindmaps mit einbindest oder gibt es sowas?
Also das war jetzt vorhin vielleicht auch sehr verkürzt, weil ich mag nicht verschweigen, dass hier auch sehr viele Zettel rumliegen. So handschriftliche Zettel. Das ist einfach, also mein Hirn funktioniert halt nicht so mit klassischen Arbeitszeiten, sondern rattert irgendwie immer weiter. Und Teile meines Arbeitsplatzes sind auch auf dem Sofa. Entsprechend sind auf dem Sofa auch immer Stift und Zettel griffbereit. Und dann kommen halt so Gedankenfetzen. Und dann muss ich, wenn ich wieder weiterschreibe, einfach erstmal Zettel einsammeln und neben mir auf dem Tisch ausbreiten. Und dann macht mir das aber auch super viel Spaß. Das von dem Zettel irgendwo an die passende Stelle ins Dokument einzufügen. Und dann zerreiße ich genüsslich den Zettel und werfe das neben mir in den Mülleimer. Und dann habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, okay, so Chaos lichtet sich. Das ist jetzt alles an die für den Moment passende Stelle zumindest mal sortiert. Und dann kann ich auch formulieren.
Ist ein bisschen
und
so eine
das
Mischung.
Ist bei beidem auch gleich. Also das passiert bei Blog und bei Büchern.
Ah, spannend. Ja. Ein bisschen eine Mischung zwischen diesem Schreibratgeber von Anne Lamott, Bird by Bird, und dem von Chuck Palahniuk, der hat Fight Club geschrieben, der hat Consider This, auch ein großartiger Schreibratgeber, ist einfach so geil geschrieben. Und Anne Lamott hat überall Indexkarten dabei, schreibt sie. Und baut es dann ein, auch nicht direkt nur für dieses eine Schreibprojekt, sondern sie hat einfach einen Stapel Indexkarten. So, guck mal, das fließt jetzt hier mit rein, alles klar. Und er sagt, er macht eine Idee und dann schreibt er das auf und dann druckt er das aus und dann überarbeitet er diese Skizze, die er ausgedruckt hat. Und sagt er, wenn er am Schreibtisch sitzt, dann ist wirklich nur Schreiben sozusagen. Schreibt er das sozusagen rein. Also Schreibtischarbeit ist dann wirklich Arbeiten am Projekt sozusagen und nicht mehr Denkarbeit.
Ah, okay. Also beim Überarbeiten ist bei mir manchmal auch so der Punkt, an dem ich dann denke, so Moment, jetzt muss das ausgedruckt werden und ich muss weg von diesem Schreibort und irgendwo anders hin, um auch diese berühmte Distanz zu bekommen. Und dann versuche ich auch, so wie du es gerade geschildert hast, beim Einarbeiten von diesen Korrekturen wirklich auch nur erstmal das zu machen, weil ich denke, so, da habe ich mir was dabei gedacht und das muss jetzt mal rein. Und wir hatten also eine Veröffentlichung, die habe ich komplett digital gemacht. Da hatte ich keine Printliteratur, da alles nur digital und halt in Citavi überwiegend. Wir haben in einem Online-Dokument geschrieben. Wir haben online überarbeitet, auch mit Meetings und so weiter. Und die Publikation als solche habe ich auch nicht als Printbuch, sondern auch nur als Datei. Und das fühlt sich total unwirklich an. Ach. Also das ist eine ganz seltsame Sache. Und also, noch konnte ich mich davon abhalten, mir das auszudrucken. Aber so wenn so ein bisschen Zettel und das Haptische dabei ist und am Ende auch in Anführungszeichen ein echtes Buch rauskommt, fühlt sich schon ja, realer an.
Spannend. Weil, also dein Blog ist ja auch nur online sozusagen.
Sag doch sowas nicht. Da hatte ich den Gedanken noch nie.
Spannend. Ah, naja, gut, aber da arbeitest du ja auch mit Zetteln vor, hast du gesagt.
Ja.
Deswegen stimmt. Ist es natürlich wirklich. Es ist ja wirklich, wirkliche Gedanken auf dem Sofa.
Ja.
Dann habe ich noch eine letzte Frage zu deinem Schreibprozess. Die kam mir gerade. Und zwar, gibt es denn bei dir bestimmte Schreibzeiten? Also gibt es so, sagen, dass du, keine Ahnung, morgens um 5 sitzt du erstmal und machst eine Stunde Schreiben?
Ja, nachdem ich meine 10-Kilometer-Runde gelaufen
genau.
bin
und Yoga meditiert.
Gemacht habe, ja, dann trinke ich einen grünen Tee. Nein, also es wechselt so ein bisschen. Ich habe früher sehr gern diese sehr frühe Zeit genutzt. Das also hat auch immer so ein bisschen mit Familienkonstellation zu tun, ja. Und jetzt ist es mir aber auch ein bisschen zu früh, weil ja, meine Schule in Deutschland fängt so allerspätestens um 8 an und dementsprechend stehen wir sowieso früh auf. Und also im Moment habe ich den Drive, nicht dann noch früher aufzustehen und wirklich um 5 anzufangen. Aber von der Tendenz her ist schon so, dass ich wirklich morgens am allerliebsten schreibe. Also da funktioniert es am besten.
Mhm.
Und dann kann es auch passieren, dass ich wirklich mir nur eine Tasse Tee mache und das Laptop ans Sofa, ins Bett hole und dann einfach schreibe und teilweise auch erst wieder aufhöre, wenn es gar nicht anders geht, weil ich so Hunger habe oder weil ich zur Toilette muss oder so. Und sonst aber in diesem Flow drin bleibe. Also das sind mir so die liebsten Schreibzeiten.
Mhm.
Und mit der Zeit habe ich halt gelernt, okay, ich kann auch schreiben, wenn das nicht meinem Ideal, meiner idealen Vorstellung entspricht. Das, also ist ja immer so die große Diskussion.
Das ist mit Familie eine ganz gute Erkenntnis, glaube ich.
Ja, ist das Handwerk oder brauche ich doch Inspiration? Und also dieser Handwerksteil, der kam im Laufe der Zeit schon auch dazu. Sonst wird das ja gar nicht so funktionieren.
Kam der bewusst oder nebenbei?
Also ich denke, es hat schon geholfen, sich mit diesen ganzen Gedanken zu befassen und auch so Ratgeberliteratur zu lesen und Schreibtechniken, Schreibtipps und so auch mal zu konsumieren und zu gucken, was passt für mich. Und diese Haltung halt auch zu entwickeln. Ich weiß nicht, ob es von alleine, so ganz von alleine gekommen wäre.
Mhm. Hast du einen Lieblingsratgeber, der dir geholfen hat?
Nee, da bin ich auch Eichhörnchen. Ich suche mir zusammen, was mir so passt.
Ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Zeit langsam. Wir sind schon eine Stunde dabei.
Oh, wow.
Es hat mir großen Spaß gemacht und ich merke, ich könnte in ganz viele Themen mit dir noch viel tiefer einsteigen. Genau, also erstmal vielen Dank, dass du da warst und jetzt haben wir ja viel von dir gehört. Wir werden das natürlich auch verlinken in diesen berühmten Shownotes, aber vielleicht magst du trotzdem nochmal hier sagen, wo können Menschen dich finden, wo können sie dich erreichen, wenn sie vielleicht noch eine Frage haben, wenn sie mit dir arbeiten wollen, wenn sie deine Workshops besuchen wollen.
Okay, also ein ganz einfacher Weg ist erstmal über den Blog, den wir jetzt ja schon ganz oft angesprochen haben. Das ist wissenschaftliches Arbeiten lehren. Da einfach für die Leute, die das interessiert, was ich da so schreibe, was man vielleicht bedenken könnte beim wissenschaftlichen Arbeiten lehren und wie man dran gehen könnte. Dann habe ich meine Website, auf der wirklich alles steht, alle Angebote, so den Gesamtüberblick. Das ist noch getrennt voneinander. Das ist die Perfectable-Seite. Und für diejenigen, die bei LinkedIn sind, bin sehr offen für Vernetzung.
Vielen Dank und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute für diese Schreibcast-Folge.
Ja, super gern. Ich kann nicht glauben, dass eine Stunde schon vorbei sein soll. Ich könnte auch noch ewig weitermachen. Danke,
Schön,
dass ich da
schön.
sein durfte.